Ich erzähle von Jesus aus Überzeugung. Nächsten Sonntag beginnen die Impulsgottesdienste. 3 Sonntage, wo wir uns wünschen und hoffen, Menschen aus Thayngen und der Region zu erreichen. Und wenn wir noch etwas weiter rausblicken, im März sind die Inspirationstage mit Karl Ernst Höflin. Anschließend findet ein Glaubenskurs statt, der Alpha Life Kurs. Was löst das alles bei euch aus? Auch wenn ihr zum Beispiel heute diese VIP-Karte auf euren Stühlen vorgefunden habt, einige dürften die schon kennen, was löst das bei dir aus? So das ganze Thema Evangelisation. Ich habe mich gefragt, bist du zum Thema Evangelisation so richtig angefeuert und motiviert oder bist du vielleicht eher abgelöscht? Ich möchte eine kurze Umfrage machen und das nicht einfach nur, um diese Predigt aufzulockern. Ihr dürft gerne euer Smartphone zücken. Mich interessiert, wie geht es der Gemeinde in Bezug aufs Thema Evangelisation? Ihr dürft auf slido.com gehen oder den QR-Code scannen und dort dann diesen Zahlencode 3816 729 eingeben und dort sollte eine Frage angezeigt werden. Du darfst den Bildschirm mal wechseln, Sarah. Sollte diese Frage angezeigt werden, wie abgelöscht oder wie angefeuert bist du in Bezug auf Evangelisation? Es gibt 10 mögliche Antworten, von sehr abgelöscht bis sehr angefeuert, 10 Stufen. Es nimmt mich einfach mal Wunder zu spüren, wo steht ihr als Gemeinde, wie geht's euch hier drin? Vielen Dank, die ersten Antworten kommen bereits. Im Durchschnitt so 6,6, 6,7, die meisten sind so bei einer 7 oder ist jemand sogar bei einer 9 eingestiegen. Es gibt ein schönes Stimmungsbild, wo steht die Gemeinde diesbezüglich etwa. Und ich darf euch versichern, das ist anonym, da werden keine Telefonnummern erfasst. Also ihr dürft euch getrauen, auch eine 1 einzugeben, wenn das eurem emotionalen Zustand bezüglich Evangelisation entspricht. Ihr dürft da gerne noch weiter eingeben, eure Meinung dazu. Ich nehme an, ich werde das Resultat der Umfrage dann auch in einem kleinen Artikel im Spruchrief verwerten und ein paar Gedanken dazu weitergehen. Warum diese Frage? Wenn wir über Evangelisation reden, dann reden wir ja über einen Auftrag von Jesus an uns Christen. Den sogenannten Missionsbefehl kennen wir vermutlich alle. Evangelisation ist aber viel mehr als einfach nur ein Auftrag. Es geht ums Herz von Gott. Es geht ums Herz Gottes. Evangelisation ist nicht etwas, was er gemacht hat, damit unser Kalender gefüllt wird, weil uns sonst langweilig wäre. Sondern es ist etwas, was unseren Gott zutiefst bewegt. Wir können Gottes Herzensanliegen mit einem einzelnen Vers zum Ausdruck bringen. Du darfst mir die PowerPoint wieder geben, Sarah. Es geht um eine Aussage, die Jesus gemacht hat. In Lukas 19, Vers 10. Er sagt dort selbst über seinen Auftrag, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Aufgabenbeschrieb der Tätigkeit Jesu, wie er es selbst beschrieben hat. Suchen und retten, was verloren ist. Das ist das Herzensanliegen von Gott. Das ist seine Mission. Darum hat Jesus den Platz im Himmel verlassen, aufgegeben und ist auf die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten. Ich glaube, wir werden mal noch erstaunt sein, wenn wir diesen Himmel sehen, was es Jesus gekostet hat, diesen Himmel zu verlassen. Das Herz Gottes war größer. Er wollte die Menschen suchen und retten. Das hat Jesus beschäftigt. Die große Herausforderung für uns ist nun, Jesus hat diesen Auftrag zu suchen und zu retten, was verloren ist, der Kirche, seinen Nachfolger, den Jüngern übergeben. Er betet im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie, und damit meint er seine Jünger, seine Nachfolger, in die Welt gesandt. Der Plan von Jesus ist, dass seine Nachfolger mit demselben Herzensanliegen, mit demselben Auftrag in diese Welt hineingehen und suchen und retten, was verloren ist. Sie nehmen diesen Auftrag nicht auf dieselbe Art und Weise wahr. Wir müssen nicht ans Kreuz, wie Jesus das getan hat, aber der Auftrag ist derselbe. So wie du mich gesandt hast, sende ich sie, zu suchen und zu retten. Es ist der Plan Gottes, dass diese gute Nachricht der Erlösung in die Welt hinausgeht. Diese gute Nachricht von, es gibt einen und dieser eine ist Gott, der kümmert sich um dich. Der hat ein Anliegen für dich. Der will dieses Problem der Sünde aus der Welt schaffen und dir wieder Beziehung zu Gott ermöglichen. Eine Beziehung zu Gott, die dir hilft, ein Leben zu gestalten, das einen Sinn, einen Tiefgang, eine Freude, einen Frieden erfährt. Das sollen die Menschen hören können. Und jeder Nachfolger von Jesus, der heute Morgen hier drin sitzt, der hat erlebt, was für ein Gewinn diese Nachricht für sein Leben ist. Und ich hoffe, dass das jeder von euch ist, dass ihr erlebt habt, das ist ein Gewinn für mich. Diese Botschaft der Erlösung, das brauche ich für mich persönlich. Das hat uns als Nachfolger von Jesus irgendwann einmal begeistert, vielleicht in ferner Vergangenheit, aber es hat uns überzeugt und wir haben gesagt, ja Gott, das brauche ich, das brauchen wir. Ich weiß nicht, wie es euch heute damit geht. Die Begeisterung, die ich aus euren Gesichtern sehe, hält sich in Grenzen. Ich habe nichts anderes erwartet, weil es wird irgendwann normal. Ich merke das selber, diese Begeisterung steht mir nicht jeden Tag ins Gesicht geschrieben. Im Gegenteil, bei vielen Christen, wenn wir über das Thema Evangelisation reden, dann geht der Laden runter. Ich bin ehrlich gesagt überzeugt, wie positiv die Umfrage ausgefallen ist. Ich hätte gedacht, dass es weiter gegen 3, 4, 5 tendiert und nicht das meiste bei 7. Wenn es früher ums Thema Evangelisation ging, in der Gemeinde, in Gesprächen mit Leuten, das war mir nicht angenehm. Ich glaube, man kann sagen, ich habe es gehasst. Ich wollte ja schon, ich wusste, das ist mein Auftrag, von Jesus zu erzählen, Menschen zu Jesus zu führen, aber es hat mich überfordert. Ich wollte es nicht, weil ich es nicht konnte oder ich dachte zumindest, ich kann es nicht. Und jedes Mal, wenn man darüber geredet hat, hat es einen Druck in mir ausgelöst. Ich mochte das überhaupt nicht. Ich glaube, der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ist überhaupt nicht einfach. Hingehen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, das fällt uns Menschen nicht einfach. Und vielleicht geht es dir heute ähnlich wie mir früher, es löst Druck aus in dir. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, oh, es geht um Evangelisation und es kriecht dieser Druck in dein Herz, versuch ihn abzulegen. Ich möchte heute keinen Druck machen. Ich werde nicht sagen, bitte ladet jeder 2 Personen ein zu den Impulsgottesdiensten und 3 Personen zu den Inspirationstagen. Es geht mir heute Morgen nicht darum, einen Druck zu schüren. Ich möchte mit euch über dieses Thema nachdenken, weil ich glaube, es geht viel tiefer. Wir können diese Aufgabe Evangelisieren nicht aus Druck heraus wahrnehmen. Da kommt nichts Nachhaltiges dabei raus. Ich glaube, wir müssen tiefer ansetzen bei unserer Überzeugung in dieser Thematik. Bin ich selbst noch überzeugt, dass ich Jesus brauche? Ich glaube, das fordert uns Schweizer heraus. Wo brauche ich Jesus wirklich in meinem Alltag? Bin ich noch überzeugt, dass er das Beste ist, was mir geschehen konnte? Und bin ich folgerichtig auch davon überzeugt, dass er das Beste ist, was meinen Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen passieren könnte? Oder hält sich meine Überzeugung diesbezüglich in Grenzen? Steigen wir ein in den heutigen Bibeltext aus Markus 2, aus dem ich 4 Prinzipien ableiten möchte nachher. Markus 2, ich lese gleich ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Jesus agierte oft von Kapernaum aus. Kapernaum liegt am See Genezareth im Norden Israels, in der Nähe von Nazareth. Und er hielt sich dort in der Regel im Zuhause von Petrus auf. Er durfte dort bei ihm wohnen. Das war sein Basecamp, wenn man so will. Und wenn er mal dort war, das sprach sich schnell herum, so auch in dieser Situation. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Wir wissen nicht genau, wie groß dieses Haus war. War es das Haus von Petrus, von dem hier die Rede ist? Dann dürften dort vielleicht 50, vielleicht 100 Leute Platz gehabt haben. Vielleicht war es auch in der Synagoge vor Ort, dann hätten sicher mehr Leute Platz gehabt. Wir wissen es nicht genau, aber wir wissen, es war voll. Es haben keine Menschen mehr Platz gefunden. Wir müssen uns das vorstellen, wir sitzen vielleicht auch dort in unserer Vorstellung am Boden. Es ist mucksmäuschenstill, denn wir wollen hören, was Jesus uns erzählt, was er zu sagen hat. Wir hängen an seinen Lippen, wie er da von Gott spricht, vom Reich Gottes spricht. Und plötzlich geschieht etwas Unerwartetes. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Ein Gelähmter, vielleicht von Geburt an, vielleicht gelähmt durch einen Unfall. Wir wissen nicht, ob er aus Kapernaum kam oder aus dem Umland, aber wir wissen, er wird zu Jesus gebracht. Es hat keinen Platz, sie kommen nicht rein mit ihm. Wir sitzen da in diesem Gottesdienst, in dieser Verkündigung von Jesus, und plötzlich beginnt es zu schaben, zu kratzen auf dem Dach, es beginnt Lehm runterzubröckeln in die schön gemachte Frisur, es wird heller. Wir schauen rauf, ein Loch in der Decke, es wird immer größer. Jesus hört auf zu predigen, er schaut auch hoch. Plötzlich ist das Loch so groß, dass ein Mensch dort durchpasst und eine Matte kommt runter mit einer Person drauf. Und wir erkennen, das ist ein kranker Mensch, vielleicht kennen wir ihn sogar, und da liegt er plötzlich vor Jesus. Und wir sind alle gespannt, wie wird Jesus reagieren. Vielleicht sind wir ungehalten über die Störung. Hoffentlich sagt Jesus etwas, dass das nicht geht. Wenn es das Haus von Petrus war, denken wir vielleicht, bin gespannt, was Petrus sagen wird zu dieser Sachbeschädigung. Ich denke, die meisten, die werden genau gewusst haben, was die Erwartung ist. Und die haben sich gefragt, werden wir gleich ein Wunder sehen? Werden wir sehen, wie dieser Mann wieder gehen können wird? Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mit dieser Aussage hätte niemand gerechnet. Ich glaube, viele waren enttäuscht. Jesus, verstehst du denn nicht, was dieser Mann wirklich braucht? Der will wieder gehen können, was bringt ihm Sündenvergebung? Nun sehen wir doch kein Wunder. In dieser Runde waren auch Schriftgelehrte, die geistlichen Führer der damaligen Zeit. Und diese Aussage von Jesus machte ihnen Mühe. Wir lesen das in Vers 6 und 7. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Wenn schon Sünden vergeben, was können wir Menschen machen aus alttestamentlicher Sicht? Wir können mit einem Ziegenbock kommen, und zwar zum Tempel, nicht irgendwo in die Pampa raus. Wir gehen in den Tempel, dieser Ziegenbock hat dich etwas gekostet, dann stellst du dich dort gefälligst in eine Reihe von Menschen, die auch opfern will. Dann kommt ein Priester, der schlachtet diesen Bock, da muss Blut fließen. Und dann werden deine Sünden zugedeckt. Aber nicht wir Menschen vergeben Sünden, sondern Gott vergibt Sünden. das, was dieser Jesus da macht, das ist eine Anmaßung, das ist Blasphemie. Nicht einmal Mose, der als der größte Prophet des Alten Testaments gilt, hat Sünden vergeben. Sünden vergeben tut nur Gott. Und nun kommt dieser dahergelaufene Jesus und meint, Sünden zu vergeben können. Wie reagiert Jesus auf diese nicht ausgesprochene Anschuldigung? Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Er hat es ja eigentlich auch provoziert, wenn wir ehrlich sind. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Hast du dich das schon mal gefragt? Was ist einfacher, jemandem die Sünden zu vergeben oder ihn zu heilen? Was ist einfacher? Das ist die Frage, die Jesus in den Raum stellt. Und die Antwort ist ganz klar. Darum hat er sie auch provoziert, diese Frage. Vergeben ist etwas, was nur Gott kann. Genauso wie es auch nur Gott ist, der heilen kann. Beides ist göttlich. Und Jesus provoziert hier natürlich und vergibt diesem Gelähmten seine Sünden, etwas, was wir nicht sehen können. Das ist äußerlich nicht sichtbar. Und er sagt, so wie ich diesem Mann vergeben habe und die Kompetenz und die Fähigkeit dazu habe, heile ich diesen Mann nun auch. Und das wird sichtbar sein. Die Heilung dieses Gelähmten ist die Autorisierung von Jesus als Messias, als Sohn Gottes. Es offenbart, er kann nicht nur heilen. Die logische Schlussfolgerung ist, er kann auch Sünden vergeben. Beides ist ihm möglich. Er hat diese Kompetenz. Ich beweise, dass ich Sünden vergeben kann, indem ich noch etwas Zweites tun, was auch nur Gott vorbehalten ist. Ich heile diesen Gelähmten. Soweit einfach mal diese Geschichte, diese Begebenheit, was sich hier ereignet hat. Betrachten wir nun mal zusammen die vier Prinzipien, die ich hier ableiten möchte. Das Erste, was uns auffällt, ist, diesen vier Freunden war es nicht egal, wie es ihrem Freund geht, diesem Gelähmten geht. Es hat sie beschäftigt. Sie haben sich um ihn gekümmert, sie kannten seine Nöte und seine Bedürfnisse. Nun, bei einem Gelähmten ist das vielleicht nicht ganz so schwierig. Vordergründig, am liebsten würde der wahrscheinlich gehen können, ganz normal. Es bringt natürlich noch ganz viele weitere Nöte mit sich. Aber was wir hier erkennen, sie hatten ein Auge für ihren Freund. Sie hatten ein Herz für ihren Freund. Sie sahen seine Nöte. Wie ist es bei uns? Sehen wir noch die Nöte unserer Mitmenschen? Wissen wir, was unsere Nachbarn beschäftigt? Unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde? Wir sehen vielleicht erfolgreiche Leute. Und an einem anderen Tag sehen wir Personen, die uns eher abstoßen. Da gibt es diese mühsamen Nörgler. Es gibt arme Menschen, zurückgezogene Einsiedler, Menschen jeglicher Couleur. Wissen wir, was sie beschäftigt? Oder versuchen wir, ihnen aus dem Weg zu gehen, weil wir selber genügend beschäftigt sind? Es sind alles Menschen, die sich irgendwie durch ihr Leben schlagen, die einen besser, die anderen weniger, aber alle haben irgendwo ihre Nöte. Es sind alles Menschen, die bildlich gesprochen wie dieser Gelähmte manchmal am Boden liegen, vielleicht nicht mehr ein- noch auswissen. Sie kommen mit ihrem Leben nicht mehr klar. Das erste Prinzip, lass dir Gottes Augen für deine Mitmenschen schenken. So wie diese vier Freunde. Lass dir Gottes Herz über diesen Menschen in deinem Umfeld aufzeigen. Erkenne, was sie bewegt, was sie beschäftigt, wo sie anstehen. Der Unterschied zu damals ist heute, es liegen keine Gelähmten in den Stadttoren. Manchmal in den Städten, am Bahnhof finden wir jene Leute, die zumindest finanziell bedürftig sind und sie bringen das zum Ausdruck im Betteln. Aber die Nöte hier in Taingen, die sind in der Regel hinter Mauern, hinter verschlossenen Türen. Was ist zum Beispiel die Not der alleinerziehenden Mutter von 3 oder 4 Kindern in meiner Straße? Was ist die Not der älteren Dame oder des älteren Herrn, der über mir in seiner Wohnung wohnt? Was ist die Not des Geschäftsmannes, der morgens um 6 rausgeht, abends um 9 Uhr zurückkommt, einen Porsche fährt, ihm geht es gut? Welche Not hat vielleicht er? Kennst du diese Nöte deiner Mitmenschen? Beschäftigt dich das, was sie beschäftigen könnte? Oder ist es dir egal? Ich habe mir immer gesagt, in meinem Block, wo ich wohne, wird es nie vorkommen, dass ein Mensch stirbt, ohne dass man es mitkriegt. Das hat mich immer beelendet. Und es ist trotzdem geschehen. Es dauerte 2 Wochen, bis man merkte, dass er gestorben ist. Das ist unsere Gesellschaft. Wir leben unser eigenes Leben. Uns kümmert nicht mehr, was unsere Mitmenschen beschäftigt. Lass dir Gottes Augen für deine Mitmenschen schenken. Welche Nöte sieht Gott in ihrem Leben? Das Zweite, was auffällt, ist der Glauben dieser 4 Freunde. Für sie war eines klar, Jesus ist nicht nur für sie selbst das Beste, sondern auch für ihren Freund ist er das Beste, was geschehen kann. Jesus ist die beste Adresse für unseren gelähmten Freund. Er kann helfen. Sie waren begeistert von Jesus. Und sie waren sich sicher, auch unser Freund braucht Jesus. Glaube, dass Jesus die beste Adresse für deine Mitmenschen ist. Bist du überzeugt davon? Wer von euch weiß, was ein iPhone ist? Die meisten wissen heute, was ein iPhone ist. Vor 14 Jahren, frisch gebackener Jugendpastor, ich habe mir das iPhone 3GS geleistet. Leute, das war eine Offenbarung, ich sag's euch. Es war mein Schritt in eine neue Welt voller Ästhetik, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit, vereint in einem kleinen Computer, der in die Hosentasche passt. Ich war begeistert. Und ich habe allen, die es halbwegs wissen wollten, meine Begeisterung kundgetan. Ich habe jedem von diesem iPhone erzählt und gezeigt, was es kann. Und ich war nicht nur von iPhone begeistert, vom Apple-Universum ganz grundsätzlich. Ich war massiv enttäuscht von Windows und Apple war die Lösung. Und ich habe das kundgetan. Welche Dinge sind es, von denen du erzählst? Von was bist du begeistert? Vielleicht ist es der TÜV-Ausflug von diesem letzten Sommer, die letzten Ferien. Vielleicht ein neues Restaurant, das in der Region eröffnet hat. Vielleicht bist du begeisterter Modelleisenbändler. Oder bist du im Kaninchenzüchterverein? Keine Ahnung, was dich begeistert, aber es gibt Dinge, von denen kannst du begeistert erzählen, da bin ich überzeugt. Warum erzählst du davon? Weil du begeistert bist und du glaubst, eigentlich wäre das doch für alle das Richtige, um Freude zu erleben. Darum habe ich vom iPhone erzählt. Es hat mein Leben wirklich erleichtert zu diesem Zeitpunkt damals. Und ich war überzeugt, wenn meine Freunde auch ein iPhone hätten, meine Familie iPhone hätte, ihr Leben wäre auch leichter. Also habe ich sie versucht zu überzeugen. Unterdessen habe ich es aufgegeben. Es gibt Leute, die wollen kein einfacheres Leben. Bist du überzeugt, dass Jesus der beste Ort für dich ist? Bist du noch begeistert von Jesus? Vielleicht müssen wir mal wieder hinschauen und verstehen, was wir eigentlich alles gewonnen haben. Und die Folgefrage ist, glaubst du, dass Jesus der beste Ort für deine Mitmenschen ist? Glauben wir das noch? Ich glaube, es ist etwas, was wir neu entdecken müssen. Und genau hier beginnt Evangelisation. Nicht beim Auftrag, tu es, sondern Jesus, bin ich noch überzeugt? Und vielleicht müssen wir uns diese Überzeugung ganz neu schenken lassen. Vielleicht müssen wir davon beten, Jesus, schenk mir diese Überzeugung, dass mein Nachbar und mein Freund und mein Arbeitskollege dich braucht. Ja, vielleicht müssen wir noch einen Schritt früher einsetzen. Jesus, lass mich neu erkennen, warum ich von dir begeistert bin, warum ich mal von dir überzeugt war. Das dritte Prinzip heißt, bring deine Mitmenschen zu Jesus. Der Gelähmte lag auf seiner Matte. Der konnte sich nicht selbst fortbewegen. Jemand musste ihn bringen. Wie kann man heute einen Menschen zu Jesus bringen? Man muss oder kann ihm von Jesus erzählen. Man kann ihn einladen, wenn man merkt, ich bin nicht so der gute Erzähler, aber ich kann ihn einladen zu Veranstaltungen, wo ihm von Jesus erzählt wird. Oder ich kann ihm ein Buch schenken. Ich kann ihm die Bibel schenken. Ich kann für ihn beten. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Menschen zu Jesus bringen können. Es gibt manchmal Christen, die sagen, weißt du, reden ist nicht so mein Ding, ich lebe den Glauben einfach. Ich glaube, dieses Konzept funktioniert nur beschränkt bis gar nicht. Der Grund ist, unser Leben kann schon reden. Aber warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, kommt nicht automatisch an. Die Menschen verstehen nicht, dass wir so leben, wie wir leben, weil wir Jesus lieben. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir das auch erzählen müssen. Wenn wir Glück haben, fragen sie uns, warum lebst du denn so, wie du lebst? Der Schweizer macht das aber nicht so gern, das ist ja sehr persönlich. Irgendwann müssen wir auf irgendeine Art und Weise Zeugnis geben und von Jesus erzählen. Jeder von uns sitzt heute Morgen hier, glaube ich, weil jemand in eurem Leben eine Begeisterung für Jesus hatte. Bei vielen dürfen das die Eltern gewesen sein oder gute Freunde, vielleicht ein Nachbar, eine Nachbarin. Und die waren überzeugt, der Samuel, die Hanna, der Thomas, die Tamara, braucht Jesus. Es ist das Beste für sie. Und sie haben euch von Jesus erzählt und haben euch eingeladen, kommt mal mit in die Gemeinde. Als Kind hast du es vielleicht nicht als Einladung empfunden, du musstest gehen, aber es ist geschehen, weil sie überzeugt waren, du brauchst Jesus. Und das ist der Moment, warum ich diese VIP-Gebetskarten auflegen habe lassen durch meine Kinder. Nehmt die mal hervor. Die liegt auf eurem Stuhl, nicht damit ihr sie jetzt ausfüllt und auch nicht, um euch Druck zu machen. Ich möchte euch herausfordern, euch von Gott aufzeigen zu lassen, welche Personen in meinem Umfeld haben Nöte, die ich noch gar nicht kenne. Oder wo möchtest du Gott mir Nöte aufzeigen, weil du mir Menschen ans Herz legen willst? Füll nicht einfach aus, okay, diese Nachbarin, für die bete ich schon lange und dann ist noch mein Arbeitskollege. Nein, bete darum, Gott, zeig mir, welche Personen brauchen dich? Von welchen Personen willst du mir neu eine Überzeugung schenken, dass sie dich brauchen? Vielleicht ergibt sich nächste Woche ein Gespräch mit deinem Arbeitskollegen und du merkst, wow, der hat Nöte, davon wusste ich noch gar nichts. Der braucht doch Jesus. Dann schreib ihn auf und beginn, für ihn zu beten. Jeden Tag kurz für ihn beten. Leg diese Karte nicht ins Nachttischchen, sondern irgendwo hin, wo du sie täglich siehst. Und wenn du jeden Tag die Nachttischschublade öffnest, okay, dann darfst du es dorthin legen. Und sonst aufs Nachttischchen oder im Auto ans Armaturenbrett kleben, an den Spiegelschrank, dass du dann denkst, eine Minute für diese Person, die da steht, zu beten. Vielleicht schreibst du 3 Personen auf, vielleicht auch 5. Es geht mir nicht darum, dass jeder 3 Personen darauf hat, sondern diesen Prozess, Jesus, zeig mir, welche Personen liegen dir am Herzen. Gib mir Möglichkeiten, dass ich offen und frei diesen Mensch von dir erzählen darf. Schenk mir offene Türen, wie ich Menschen zu dir bringen darf. Und ein letztes Prinzip, lass dich von Schwierigkeiten nicht entmutigen. Diese fantastische Geschichte hier würde nicht in der Bibel stehen, wenn die 4 Freunde gekommen wären und dann wäre da halt alles zu und sie kommen nicht rein, kommen wir gehen wieder. Hat halt keinen Platz bei Jesus. Sie hatten ein Anliegen und eine Überzeugung von Jesus und ließen sich nicht aufhalten. Und sie brachen das Dach auf und vielleicht mussten sie es nachher auch wieder flicken, das wissen wir nicht. Manchmal gibt es Schwierigkeiten, offene Türen werden verpasst, weil wir keinen Mut hatten. Oder sie schließen sich, weil irgendwas dazwischen kommt. Lasst uns mutig dranbleiben, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Gottes Herz schlägt für diese Menschen. Warum sollte mein Herz aufhören, für diese Menschen zu schlagen? In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und mein Gebet ist, dass dieses Anliegen neu zu meinem Anliegen wird oder immer wieder neu zu meinem Anliegen wird. Und dafür möchte ich beten. Lasst uns aufstehen dazu und wir werden anschließend gleich stehen bleiben. Lasst uns aufstehen zu diesem Gebet und ihr dürft gerne innerlich darin einsteigen, wenn es euch ein Anliegen ist, dass dieses Herzensanliegen Gottes auch neu zu eurem Anliegen wird. Jesus, wir bitten dich, offenbare du uns dein Herz, das du hast über diesen Menschen hier in Schaffhausen, in Thayngen. Ich glaube, du bist tief bewegt über all diese Nöte, die hier sind, die wir zum Teil nicht kennen. Und du möchtest helfen, du möchtest Befreiung schenken, du möchtest Lasten abnehmen. Lass uns erkennen, was du diesen Menschen bedeuten könntest. Und gib uns eine tiefe Überzeugung, sie brauchen dich. Und wir bitten dich um offene Türen. Zeig uns, wie können wir uns unseren Gaben gemäß investieren? Wie können wir sie zu dir führen? Wie können wir dich groß machen? Gib uns Möglichkeiten, gib uns Mut und schenk uns Geduld, dran zu bleiben, auch wenn es nicht sofort Früchte tragen wird. Amen.